بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. ارفع عنهم مكر الماكرين وحقد الحاقدين وتلون المنافقين، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدرستنا وشرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 65. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerwahrmann, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azawajal gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, wir heißen euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Und so sind wir angekommen bei dem 65. Vortrag. Zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما مضى باختصار. فقد وقفنا وما زلنا أمام مسألة سألها سائل لمصنف هذه الرسالة، قال له: كيف أجدد أمر ديني؟ فقال: لكي تجدد أمر الدين يجب أن تسأل نفسك مسألتين. المسألة الأولى: سل نفسك يا نفس، هل تعرفين الله؟ المسألة الثانية: يا نفس، هل تعرفين القرآن؟ فإن كانت الإجابة بنعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك، لأن من عرف ربه وعرف كلامه يستطيع أن يجدد الدين. وبدأ المصنف يجيب عن المسألتين، فبدأ بالمسألة الأولى: تعريف القرآن، لأنه السبيل إلى معرفة الله عز وجل، فالله تعالى عرفنا على ذاته من خلال آياته ومخلوقاته، أي الآيات الشرعية، الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، والآيات الكونية اللي هي المخلوقات زي السماوات والأراضين والجبال، زي خلق الإنسان. هذه كلها من الآيات الدالة على وحدانية الله رب العالمين. فعرفنا على القرآن، وبعد أن عرفنا على القرآن انتقل بنا إلى التعرف على الرحمن جل جلاله. وكانت البداية كما علمنا أن تعرف أنك مخلوق وأنه خالق، وده المدرج الأول في سبيل التعرف على الله عز وجل. أنا مخلوق وهو الخالق، ما دمت أنا المخلوق فلابد أن أعبد هذا الخالق. فالربوبية تقود إلى الإلهية، المعبود بحق هو الله. هتعبد ربنا؟ أيوة. طيب لازم تتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته المسلى. يبقى التوحيد كله بدايته من معرفة أنك مخلوق، بدايته من معرفة أنك مخلوق وهو الخالق جل جلاله. وبدأنا نتعرف على قضية التوحيد والتعرف على الله رب العالمين بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. إذن كان عندي بلاغ أول وهو القرآن، وعندي بلاغ ثاني وهو التعرف على الرحمن. البلاغ الثالث بقى اكتشاف الحياة الآخرة، اكتشاف الحياة الآخرة. وقلنا أن في القرآن والسنة دائما أبدا يقترن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر. إيه العلة؟ لأن من آمن بالله حقا وآمن باليوم الآخر حقا استقام على أمر الله وانضبطت سلوكياته وانضبطت أخلاقياته، وذكرنا تطبيقات لهذا الباب. ثم وقفنا عند مسألة في باب التبصر بالحياة الآخرة، وهي ما بين الحياة الدنيا والآخرة، ودي اللي هنفصل فيها في هذا اللقاء بإذن الله بعد أن يترجم المترجم. هنتعرف بأن الحياة الدنيا خلقت من أجل الفناء لأنها أمد، إنما الأبد الدار الآخرة، بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Verehrte Geschwister im Islam, noch mal eine kurze Wiederholung, um das Vergangene mit dem Gegenwärtigen anzuknüpfen. Wir haben gesagt, die Überbringung der Botschaft des Koran. Wir haben erwähnt, dass dem Autor eine wichtige Frage gestellt wurde, und zwar, wie erneuere ich meine Religion, beziehungsweise wie erfrische ich meine Religion? Und so wurde dem Autor diese Frage gestellt, und er hat dem Fragenden zwei Fragen oder zwei Gegenfragen gestellt und hat ihm gesagt, damit du dir diese Frage beantworten kannst, musst du dir selbst zwei Fragen stellen. Die erste Frage, ja Nafs, kennst du den Koran? Und die zweite, ja Nafs, kennst du Allah? Und wir haben erwähnt, dass der Autor diese Fragen explizit ausgewählt hat, denn durch die Kenntnis über den Koran erlangt man zur Kenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah azza wa jal hat seine Zeichen unterteilt, einmal die Zeichen Allahs azza wa jal in seiner Gesetzgebung und einmal die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala in der Umgebung und all das, was man wahrnimmt. Wenn man die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala man wahrgenommen hat, dann erlangt man oder kommt man dazu, die vollkommene Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und wenn du die Kenntnis über Allah azza wa jal hast und weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer allen Seins ist und der Lenker und der Herrscher, dann kommst du zur Erkenntnis, dass du ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala bist. Und das Geschöpf ist, wie wir mehrmals erwähnt haben, das Resultat für die Schöpfung, beziehungsweise das Geschöpf ist der vorhandene Beweis für den Schöpfer an sich. Und wenn du dann diese Erkenntnis hast, dass Allah subhanahu wa ta'ala dein Schöpfer ist, dann wird dir bewusst, dass dich Allah azza wa jal aufgrund einer Sache erschaffen hat, und zwar, dass du Allah subhanahu wa ta'ala dienst. Das heißt, du sprichst Allah azza wa jal einzig in seinen Taten, und dann sprichst du Allah subhanahu wa ta'ala einzig in deinen Taten, dass du Allah azza wa jal niemandem beigesetzt, und all die Taten, die du vollziehst, dass sie rein mit der Absicht sind und aufrichtig sind für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann lernst du weiterhin Allah subhanahu wa ta'ala kennen, wie wir erwähnt haben, in seinen Namen und Eigenschaften oder anhand seiner Namen und Eigenschaften, dass du Kenntnis hast über Allah subhanahu wa ta'ala und dass du es dir als Muslim als Aufgabe nimmst, die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die er hat, dass du diese verinnerlichst und Allah subhanahu wa ta'ala damit dienst und Allah subhanahu wa ta'ala damit ebenfalls bittest. So hat der Autor damit angefangen, indem er, wie haben gesagt, die Vortragsreihe nennt sich die Überbringung bzw. die Erläuterung dieses Buches, die Überbringung der Botschaft des Koran. So hat er dies unterteilt in drei Botschaften: einmal die Botschaft über den Koran, einmal die Botschaft über Allah und die Botschaft über die jenseitige Wohnstätte. Wir haben über das Jenseits gesprochen und das, was nach dem Tod folgt. Wir haben uns wichtige Fragen gestellt, unter anderem, weshalb der Prophet sallallahu alaihi wasallam in verschiedenen Aussagen oder auch Allah azza wa jalla in verschiedenen Textpassagen des Koran erwähnt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und was ist die Weisheit hinter dieser Verknüpfung? Weshalb verknüpft Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam in verschiedenen Aussagen den Glauben an Allah azza wa jalla und den Glauben an den jüngsten Tag? Wir haben dies in den Unterrichten mehrmals erläutert und verschiedene Beispiele erwähnt. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir weiterhin über den Vergleich des diesseitigen Lebens und des jenseitigen Lebens sprechen. Einmal, dass das diesseitige Leben ja nicht begrenzt ist und dass das jenseitige Leben und die jenseitige Wohnstätte unbegrenzt ist. Und das ist inshallah Thema des heutigen Vortrags, bi'idhnillahi ta'ala.
في اللقاء الماضي وقفنا أمام آيتين من سورة يونس، الآية 24 والخامسة والعشرين، والآيتان توضحان طبيعة الحياة الدنيا وطبيعة الحياة الآخرة. يقول الله تعالى فيهما: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحياة الدنيا إخوة مكان وزمان، والمكان يسير إلى فنائه وكذلك الزمان، لذا تسمى الحياة الدنيا من الدنو وقرب الأجل، وأيضا من الدناءة مقارنة بدار البقاء وهي الدار الآخرة. فانظر إلى الآية الأولى يبين طبيعة هذه الحياة الدنيا، عبارة عن شوية مية نزلوا من السماء. الأرض كانت جداء لا حياة فيها، ينزل الغيث فتبدأ تخضر وتهتز وتدب فيها الحياة، سرعان ما تقطف الثمار وتجنى، ثم يحل الخريف فإذا بالخضرة تتحول إلى جفاف ويبس وخلصت القضية. هي الحياة الدنيا كده، سرعان ما تزول، سرعان ما تكون أثرا بعد عين، لأنها خلقت للفناء. الكون كله إخوة حياة الدنيا ده مخلوق للفناء. الأجرام السماوية لها مدارات وفلك معين تسير إلى نهايتها، كما أنا وأنتم نسير إلى النهاية. كل يوم بيمر مننا بيقربنا من الأجل، بيقربنا من ملك الموت، بيقربنا من دخول القبر، بيقربنا من السؤال. كل يوم بيعد علينا، سبحان الله، أيام بتمر سريعا. ولذلك من الخلل في أفهام كثير من الناس، مثلا يجي مثلا ربنا يمن عليه بجارية يسميها دنيا، هذا اسم قبيح. دنيا من الدناءة. الدنيا أصلا قبح مش جمال، فكيف تسمي ابنتك بهذا الاسم؟ ثم إنها دار الشهوات، دار الغرور، كيف تسمي ابنتك بهذا الاسم؟ فدخلت عند بعض الناس لعدم فهمهم لطبيعة هذه الحياة الدنيا، إن أصلا حياة الدنيا يعني من الدنو والدناءة والقبح والأجل قريب وإلى آخره، دار الشهوة. ويمكن أذكر أني ضربت لكم مثلا لها قديما بقصة الشاب الذي أعجبته فتاة جميلة فاتنة، فأراد أن يتزوجها وأن تكون له وحده. ذهب إلى أبيه كي يأتي معه ليخطبها له، وذهب الأب مع الابن. عندما وقعت عين الأب على الفتاة ورأى شدة جمالها فتن بها، قال يا ولدي هذه لا تصلح لك، هذه تحتاج رجلا مثلي أنا يحافظ عليها ويقوم على أمرها، أنت صغير ما زلت ضعيفا، ما يا أبتي جئت بك لتخطبها لي، تطمع أنت فيها؟ لأرفعن الأمر إلى رجل الشرطة، نروح أنا وإنت عند الشرطة تحكم بين. ماشي. ذهب إلى رئيس الشرطة، الولد يحكي والأب يحكي، وإذا برئيس الشرطة يقول إذن دعوني أرى هذه الفتاة التي شغلت الابن والأب هكذا حتى أحكم بينكم. صاحبنا شافها فتن بها، لا 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 ده ما ينفعش، دي محتاجة رجل صاحب منصب يقدر يحميها ويحافظ عليها، لا أنت ولا هو. يا عم بلاش الكلام ده، لكن تحكم بيننا تطمع أنت فيها. طب بقول لك إيه، نحتكم بقى للوزير محافظ أو كذا أو كذا. ماشي. راحوا للمحافظ البرجا مايستر مثلا، كل واحد بيحكي الشاب ده ضعيف ما ينفعش، الاب انا قوي، رجل الشرطه لا دي محتاجه حمايه وحياه. طب لازم نشوف يا جماعه مين البنت اللي عامله فيكم كده دي، هاتوها لنا نشوفها. راح شاف اسس، لا 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 ليك ولا ليك ولا ليك، انا رجل دبلوماسي معايا حصانه وكذا وكذا، ما ينفع، انا اللي احفظ، انا اللي احميها واحفظها، فيش حد ياخدها غيري انا. يا ما فيش، نروح بقى للحاكم بقى، فيش غير كده بقى يحكم بينا. راحوا للملك حكوا له، الملك قال لا لازم اشوف. شاف البنت يا جماعه من شده جمالها والزينه اللي عليها فوتن بيه، قال ما فيش حد ياخدها غير الملك، خلاص دي ليا انا. البنت لما شافت كده كلهم اختلفوا من اجلها، وكادت تقوم بينهم مقتله وفتنه، قالت لهم لا انتظروا بقى، انا عندي حل يرضي الجميع. خير يا ست الكل، ايه الحل؟ قالت انا هجري وكلكم تجروا ورايا، واللي يوصل للاول اكون من نصيبي. قالوا نعم الراي رايتي. جريت البنت واطلقت قدميها للريح، الشاب بيجري والعجوز بيجري وصاحب المنصب بيجري والوزير بيجري والملك بيجري، الله 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 الله، كله بيجري وراها، يجروا والبنت تجري من شدة إعيائهم. ما دروا إلا بسقوط في حفرة كبيرة، سقطوا جميعا. رجعت لهم كده، وقفت لهم على شفير الحفرة من فوق ونظرت إليهم، قالت تدرون من أنا؟ قالوا من أنت؟ قالت أنا الدنيا يجري خلف الشاب الصغير والشيخ الكبير وصاحب المنصب والوزير والملك، ولن يصل إلي منكم أحد، فأنتهي بكم إلى حفرة تحت أطباق الثرى. هي دي الدنيا يا إخوة، مية تمسكها ما تلاقيهاش، سريعة الزوال والتبخير، هي الدنيا كده، هتجري وراها مش هتلحقها، وهتهلك في شعابها. اللي هيرضي الملك اللي خلق هتجيله الدنيا رغيمة وتخدمه. فهي دي القضية، هي رشفة عسل فيها الهلاك. النملة لما عدت كده ولقت قطرة العسل، قالت أخد لي لحسة كده، لحست أعجبها قوي، طب أخد كمان واحدة، يا ست ما بلاش كفاية كده، خدت التانية عجبتها قوي، قالت لنا أدخل جواها. دخلت النملة جوه قطرة العسل، مسكتها قطرة العسل فقتلتها، ما عرفتش تخرج، خلاص هي الدنيا كده، لو خدت منها البسيط اللي يكفيك هتعيش تمام التمام، لو دخلت القلب أهلكت. زي ما قلت لك أيضا، السفينة في البحر طول ما المية تحت منها السفينة حالها إيه؟ بترتفع وتمخر وتشق البحر وتعبر بسلام. المية لو دخلت في قلب السفينة اللي يحصل تغرق بمن فيها. هكذا أنت مع الدنيا، الدنيا هي دي البحر، وانت يا عم الحج السفينة دي، لما تكون المية تحت قدميك هتعدي، طب المية لو دخلت جوه قلبك تغرقك. هي دي الدنيا يا اخو. إذن مكانا وزمانا، حياة الدنيا خلقت للفناء، لذا حكم الرب فقال كل من عليها فان، خلاص كل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا. طيب خذ بالسبب وأجمل في الطلب، واعلم أن ما كان من نصيبك فلابد أن يصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. احفظ ده كويس، احفظ ده كويس. والله يا إخوة إن فهمنا الفهم ده هنرتاح قوي وهنبقى بين عسى وعسى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أحيانا حضرتي وحضرتك ما بندركش النعمة إلا بعد فوات الأوهام، يعني منعك تبقى متضايق وزعلان وانا عمال ادعو وعايز كذا وما جاتش وصح، وتبقى حزين وتفاجأ بعد حين ان كان المنع عين الخير وعين الرحمة، لكن ساعتها انت مش مدرك لده. يا سبحانك يا رب، ده انا لو كنت حصلت دي ساعة ما دعيت كنت هلكت. بشوف كرم ربنا عليا منعني، بس بعد ايه؟ بعد حين. عشان كده بنقول لك دايما اعلم ان قضاء ربك خير، ان اعطى فهو خير وان منع فهو خير، ان وافق منك صدقا وايمانا، عند العطاء تشكر وعند المنع تصبر، عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ولا يكون ذلك لاحد الا للمؤمن، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Wir erwähnen nochmal, wie ich wüsste, den Vers, den wir beim letzten Mal mehrmals erwähnt haben und auch erläutert haben, aus Surat Yunus, Vers Nummer 24, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Das Gleichnis des irdischen Lebens ist nur wie das Wasser, das wir aus den Wolken herabsenden. Damit vermischen sich dann die Gewächse der Erde, wovon Mensch und Vieh sich nähern. Bis zu ihr, wenn die Erde ihren Prunk angelegt und sie schön geschmückt hat und ihre Bewohner glauben, sie hätten Macht über sie, unser Befehl in der Nacht oder am Tag kommt und wir sie zu einem niedergemähten Acker machen, als wäre sie nicht am Tag zuvor gediehen. Also machen wir die Zeichen für die Leute klar, die nachdenken. Und Allah lädt ein zum Haus des Friedens und leitet, wen er will, zum geraden Weg. Liebe Geschwister im Islam, wir haben diesen Vers beim letzten Vortrag mehrmals erläutert. So brauchen wir jetzt nicht nochmal die gesamte Erläuterung zu wiederholen. Ich denke, die meisten dürfte es noch in Erinnerung sein, was die Erläuterung ist, weshalb Allah subhanahu wa ta'ala das Gleichnis gegeben hat und was die Weisheit hinter eben genau diesem Gleichnis ist. Aber nur noch mal, um hervorzuheben, genau das ist die Dunya. Und deswegen wurde sie auch Dunya genannt, weil sie die Dunya für sie ist vorbestimmt, dass sie zeitlich und örtlich begrenzt ist. Yani die Dunya wurde dazu erschaffen, dass sie eine gewisse Zeit bleibt und dann wird sie untergehen und dann wird sie zerstört und nichts mehr wird auf dieser Dunya bleiben. Und deswegen sagt auch Allah Azza wa Jal, und alles, was auf hier ist, wird vergehen und es bleibt nur das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, dass man sich immer wieder dies vor Augen hält, weil der Muslim, und vor allem der jugendliche Muslim, oftmals in seinem Leben, dass er sich trügen lässt von dieser Tatsache. Und auch wenn man weiß und solche Verse liest, aber trotzdem lässt man sich immer wieder trügen und betrügen in dieser Hinsicht, dass man sich in diese Dunya, in ihren Schmuck und alles, was sie in sich hat, dass man sich verliebt in diesen Schmuck und denkt, dass es für immer bleiben wird. Aber das Gleichnis der Dunya, liebe Geschwister, ist wie das Gleichnis einer hübschen Frau, die von einem jungen Mann gesehen wurde und er wollte sie heiraten. Und dann nahm er seinen Vater mit sich und hat ihm gesagt, und das ist ja nicht nur ein Gleichnis, dass man sich das vor Augen halten kann, dann nahm er seinen Vater mit und hat ihm gesagt, ich möchte eine junge Frau heiraten, die mir sehr gefällt, komm mit mir. Und dann ist er hingegangen, und er wollte diese Frau heiraten und dann hat der Vater diese Frau gesehen und hat sich gedacht, eine solche Schönheit, yani, bedarf einem Mann, einem gestandenen Mann wie mir, ich möchte sie heiraten. Dann hat der Sohn sich gewundert und hat gesagt, ich habe dich mitgenommen, dass du mir dabei hilfst, dass ich diese Frau heirate, dass wir um ihre Hand anhalten und nicht, dass du diese Frau heiratest. Und dann hat der Vater darauf bestanden. Und dann hat der Sohn gesagt, das lasse ich so nicht mit mir machen, wir gehen zum Polizisten oder demjenigen, der das Sagen hat über diese Ortschaft. Und dann sind sie zu ihm hingegangen und haben gesagt, ich wollte eigentlich eine Frau heiraten und dann will sie aber jetzt meinen Vater heiraten. Dann hat der Polizist gesagt, beziehungsweise der Befehlshaber über diese kleine Stätte, hat er gesagt, ich kann nicht darüber urteilen, bevor ich nicht vorher diese Frau gesehen habe. Lasst uns hingehen, um diese Frau zu sehen. Und dann sind sie hingegangen und dann haben sie diese Frau gesehen. Und auch diese Persönlichkeit hat sich gedacht, welch eine Schönheit diese Frau doch hat. Nicht der Junge soll sie heiraten und nicht der ältere Mann soll sie heiraten, sondern ich werde sie heiraten. Denn diese Frau braucht jemand Starkes an ihrer Seite, jemand, der etwas zu sagen hat, jemand, der eine gewisse gesellschaftliche Position innehat. Und dann haben sie sich alle aufgeregt und gesagt, nee, so wollen wir das nicht. Und dann sind sie noch eine Stufe höher gegangen zu dem Minister, der da das Sagen hat. Und dann haben sie ihm genau dasselbe gesagt. Und dann hat auch er gesagt, ich kann nicht urteilen, ohne diese Frau gesehen zu haben. Und dann sind sie hingegangen und auch er hat sich gesagt, diese Frau wird meine Frau. Und wieder haben sie sich alle aufgeregt und dann sind sie zum obersten Befehlshaber, dem König, gegangen und haben ihm gesagt, das und das ist uns widerfahren, du sollst über uns richten. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht richten, ohne diese Person gesehen zu haben. Dann hat auch er diese Frau gesehen und hat sich gesagt, diese Frau hat solch eine gewaltige Schönheit, der König sollte sie und nur der König darf sie heiraten. Und dann hat sich diese Schönheit gemeldet und hat gesagt, wir losen das Ganze folgendermaßen aus, indem ich loslaufe und ihr lauft mir hinterher und derjenige, der mich einholt, wird derjenige sein, der mich heiraten darf. Und dann sind sie ihr hinterhergelaufen und hinterhergelaufen, bis sie in einen Graben gestürzt sind. Und dann kam diese Schönheit wieder und hat sich über den Graben hat runtergeschaut und hat gesagt, und ich bin die Dunya, und das ist das Gleichnis der Dunya. Niemand von euch, yani der Junge läuft mir hinterher, der Ältere läuft mir hinterher, der Greise läuft mir hinterher, derjenige, der eine gesellschaftliche Position hat, läuft mir hinterher, der König läuft mir hinterher, aber niemand wird mich kriegen und euer Ausgang wird es sein, dass ihr in ein Loch fällt, beziehungsweise in ein Loch gelegt wird, welches tief unter der Erde ist. Und das auch nur, wenn wir es als Gleichnis erwähnen. Aber das zeigt tatsächlich die Dunya und wie sie doch vergänglich ist. Und das ist ja unsere Realität, die jeder von uns wahrnimmt. Und das ist das, was der Muslim auch manchmal braucht, dass er auch so ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist. Dass er sich selbst das vor Augen hält und wenn er das hört, auch wenn es jetzt in einem gewissen Sinne ist, einfach nur um das Verständnis hervorzurufen, beziehungsweise für diese Thematik zu sensibilisieren, so sollte dem Muslim doch bewusst sein, dass er auch dieser Dunya hinterherläuft. Egal, ob er jetzt noch jung ist, ob er alt ist oder ob er älter ist, ob er was zu sagen hat, ob er eine gewisse Position hat. Aber jeder von uns rennt doch eigentlich tagtäglich dieser Dunya hinterher. Obwohl wir wissen, dass sie vergänglich ist, obwohl wir wissen, dass sie vernichtet wird, obwohl wir wissen, dass niemand auf ihr für ewig bleibt, obwohl wir wissen, dass sie selbst nicht für ewig bleibt, aber trotzdem läuft man dieser Dunya hinterher. Und das Gleichnis dieser Dunya ist ebenfalls das Gleichnis einer Besatzung eines Schiffes. Solange man die Dunya unter sich hat und die Dunya verglichen mit dem Wasser, solange fährt das Schiff und es gleitet über die Meere. Aber kaum lässt man das Wasser in das Innere des Schiffs kommen oder in den Rumpf des Schiffs kommen, dann wird das Schiff zugrunde gehen. Und genau das ist auch das Gleichnis der Dunya. Wenn man die Dunya mit dem Wasser vergleicht, solange du das Wasser unter dir hast, als jemand, der zur Besatzung des Schiffs gehört, dann wird es euch gut gehen und es wird euch nichts passieren. Aber sobald man das Wasser und in diesem Sinne die Dunya zulässt, dass die Dunya in die Herzen kommt, beziehungsweise das Wasser ins Schiff kommt und dann wird das Wasser untergehen. Und die Gleichnisse sind viele. Genau das Gleichnis einer Ameise, die den Tropfen eines Honigs gesehen hat und sich gedacht hat, sie möchte davon lecken und sie nahm davon und es hat ihr super süß geschmeckt und es ist ihr gut gekommen und dann hat sie gesagt, ich möchte noch mehr und noch mehr, bis sie sich in diesen Tropfen verfangen hat und dann verstorben ist. Aber auch das Gleichnis der Dunya ist auch das Gleichnis von Wasser, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich das Gleichnis der Dunya ist wie das Gleichnis von Wasser. Und das Gleichnis von Wasser sollte man sich so vorstellen, wenn man Wasser zu sich nimmt in einem gesunden Maße, dann ist das erforderlich für das Leben. Niemand von uns überlebt, wenn er nicht Wasser zu sich nimmt. Aber wenn du das Wasser in einem übertriebenen Maße zu dir nimmst, dann wirst du versterben. Wenn du beispielsweise, du nimmst dir ein Glas Wasser und du trinkst dieses Wasser, dann ist das gut für dich. Ja, dann ist das für dein Leben. So bleibst du am Leben. Aber wenn ich dir einen Gartenschlauch in den Mund halte und ich drehe das Wasser auf, die Materie an sich dasselbe. Ja, du hast Wasser bekommen, aber du hast es in einem Maße bekommen, dass es dich umbringt. Ja, wenn man sich einen Schlauch an den Mund hält und dann dreht man das Wasser auf, volle Pulle aufgedreht, dann wirst du sterben. Und genauso ist das Gleichnis der Dunya, oder ein weiteres Gleichnis der Dunya, wenn du das Wasser in deinen Händen hältst und du machst deine Hand zu und du machst wieder auf, dann siehst du, dass das Wasser yani weggetropft ist. Yani es ist nichts etwas, was yani ewig bleibt, sondern du nimmst das Wasser und dann ist es nichts mehr, was in deiner Hand übrig geblieben ist. Und all diese Aussagen bzw. diese Gleichnisse sollten in uns selbst etwas hervorrufen, auch wenn wir diese Aussagen immer und immer wieder hören. Aber es sollte in uns selbst hervorrufen, dass wir uns doch mal bewusst werden, wie wichtig diese Sache ist und dass die Dunya vergänglich ist, liebe Geschwister. Und wie wir gesagt haben, die Dunya wurde erschaffen und sie wird zugrunde gehen. Und deswegen die Aufgabe des Muslims ist es, dass er die Asbab schafft und Allah subhanahu wa ta'ala bittet. Und man sollte sein Leben immer zwischen Asa und Asa halten. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und vielleicht ja, liebt ihr und vielleicht seht ihr als eine Sache als etwas Schlechtes und es ist Khair für euch. Und vielleicht seht ihr eine Sache als etwas Gutes und es ist schlecht für euch. Das heißt, egal was dir widerfährt, nimm es so, wie es Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat. Schaff nur immer die Asbab. Vielleicht kommt eine Sache und du denkst, das ist eine super Sache für mich, aber in Wirklichkeit ist es dein Untergang. Und vielleicht kommt eine Sache, wo du denkst, das ist total negativ, aber in Wirklichkeit hast du da einen gewaltigen Nutzen darin. In Wirklichkeit hast du einen gewaltigen Nutzen darin und wisse, auch wenn sich die Menschen und die Dschinn dazu versammeln, um dir einer Sache zu nutzen, dann werden sie die nur in dem nutzen, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorgeschrieben hat. Und wenn sie sich zusammentun, um dir in einer Sache zu schaden, dann werden sie dir nur in einer Sache schaden, die Allah subhanahu wa ta'ala für dich vorgeschrieben hat.
إذن الحياة الدنيا بناء له ساعة ينهار فيها ويفنى لذا قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس حصيدا يعني بعدما الثمرة طلعت تم حصادها وانتهت الزينة وانتهت حياتها وخلاص كأن لم تغن بالأمس. شوف حتى الواقع بيدلل على ذلك. منذ عام تقريبا كان حاكم الصين هذا قال لا تستطيع قوة أن توقف تقدم الصين. اليوم حاكم الصين بيستغيث من فيروس لا يرى بالعين. سبحان الله. مدن تحولت إلى أشباح. فين علمكم؟ فين قدراتكم؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. العالم كله الآن العالم كله خايف سبحان الله، لدرجة أن بعض المتكلمين في الإعجاز العلمي اللي لهم تخصص في الطب فبيقولوا سبحان الله، اللي بيصلي واللي منتقبة ما يسيبهمش الفيروس ده. يا جماعة ازاي؟ قالوا حتى طبيا بيقولوا ان الفيروس ده اللي بيغسل ايديه كل يوم 3 مرات على الاقل ما يجيلوش فيروس، واللي بيوصل الماء لانفه 2-3 مرات في اليوم مش ممكن يصاب بالفيروس ده. طب المسلم بيتوضى كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. كم مرة بيدخل الماء داخل الانف بينظف؟ المنتقبة دايما هم حاطين كمامات ليه؟ عشان ما يجيلهمش الفيروس. طب ما هي سبحان الله زيها نفسه حافظها من الله سبحان الملك. يعني شوف جندي بسيط أو من جنود الله، مش محتاجين جيوش يا إخوة. لا، القضية خدوها قاعدة كده، عندما يعجز أهل الإيمان عن نصرة دينهم ويستضعفون ولا يملكون نصرا لأنفسهم بعد أن أخذوا بالأسباب، عندها يتدخل سلطان الملك جل جلاله. خلاص الجماعة اللي في تركستان مستضعفون، تخلى عنهم القريب والبعيد، تعرضوا لفتنة عجيبة جدا. يمكن احنا يمكن الإعلام مكتم، حوالي 2 مليون مسلم في تركستان اتعرضوا لما يسمى بالتطهير العرقي والإبادة من أجل الهوية. درجة أخت من تركستان كانت بتحكي تقول لك كانوا بيجردونا من ثيابنا تماما وينتهكوا الحرمات ويأمروننا بأكل الخنزير وشرب الخمر ويعطوننا بعض العقاقير عشان نفقد الذاكرة وعشان ننسى الهوية وعشان ننسى إسلامنا. ولو اكتشفوا ان حد بيتوضا يقتلوه، مجرد ان يتوضا، ولو اكتشفوا ان حد عنده مصحف يقتلوه. المصحف، شوف التجبر وصل لفين، سبحان الله، وعجز ما يملكون. تخيل دولة بأسرها أمام قلة قليلة من الموحدين، تجبر وظلم ومعسكرات كاملة للاعتقال و و و و والأمة كلها مشغولة كما تعلمون، كل يبكي على ليلى، الأمة متفرقة ومتمزقة ومتطاحنة، لدرجة لما نسمع من الأمة من يتكلمون باسم الدين للأسف كوسيم يوسف هذا المجرم، ويقول لك الصين بتحارب مجموعة من المتطرفين. تخيل وصلنا، الدناءة وصلت بينا لغاية فين؟ وصلت. طيب الآن الجماعة المستضعفين دول لهم رب، فإن عجزوا عن نصرة أنفسهم ونصرة دينهم لاستضعافهم وتخلى عنهم البعيد والقريب، تتدخل قدرة الله عز وجل. طيب أهم اليوم في حصار ما تتخيله، لدرجة أذكر لسه من يومين ثلاثة بعض المصريين اللي كانوا في الصين لما بعتوا لهم طيارة ياخدوهم على مصر، عملوا لهم حجر صحي في منطقة عندنا اسمها مرسى مطروح، اللي يجي على طول يحطوا حجر، فما شاف هناك معزول. يا سبحان الله، العالم كله بيتعزل. أيوة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ده بس تذكير للجبابرة والمتجبرين. يا إخوة، الحياة الدنيا تنتهي في لمح البصر، في لحظة. ده أنت نفسك دليل على الفناء. أنت كنت بذرة ولا إيه؟ عبارة عن قطرة ماء من زوج على لزوجته في الحلال، قطرة مية. نساؤكم حرص لكم، هالحرص أهو، حطينا البذرة دخلت الرحم، صح؟ تبدأ تنمو شيئا فشيئا داخل الرحم، هتخرج جنينة، صح؟ ولا وليدا، عفوا، بقت جنينا، خرجت وليدا، لسه ضعيف، صح؟ يبدأ ينمو ويقوى، يزداد جمالا وحلاوة ورقة في قوة الشباب وريعان الشباب. ادي ظهرت الحياة الدنيا، شوية يبدأ الشيخوخة، يبدأ الضعف، الجلد يكرمش، الصحة تضعف، مش قادر يتحرك، بعد ما كان بيمشي على اتنين بيمشي على تلاتة وعايز حد يسنده، شوية شوية مات. متوحد الحي الذي لا يموت. انت نفسك دليل على الفناء، انتبه. ليه التجبر بقى؟ يا ربي ما احلمك، سبحانك اله حليم، يمهل للمتجبرين والمتسلطين والظالمين. كانوا هم بيعذبونهم، يقولون لهم اين ربكم هذا يدافع عنكم، والله نصا هكذا. طب اهو ربهم بيدافع عنهم، انتم منعتم النساء من لبس النقاب، اديكم لبستم النقاب رجالا ونساء. في الصين كله لابس ايه؟ الزجاج وكمامات. سبحان الله، اتحاربون دين الله؟ طيب في إخوة، اللي يحارب الملك لا محالة هو الخاسر. سبحانه الملك جل جلاله، لا يحدث في كونه إلا ما أراد سبحانه. يبقى الحياة الدنيا دي يا إخوة ليها ساعة وتنهار وتفنى. الساعة دي بقى كلنا بنسأل عنها، والقرآن سماها ساعة، اللي هي الساعة فعلا. الساعة عبارة عن إيه؟ عبارة عن تدمير ثم تكوين، عبارة عن إفناء ثم خلق ليوم القيامة. تدمير لهذا الحياة، لهذه الحياة الدنيوية، وبناء لحياة آخرة. يبقى هدم وبناء في خلق جديد يا إخوة، الله في خلق جديد. ولذلك يقول تعالى يسألونك عن الساعة، سماها إيه؟ ساعة، هي ساعة، ساعة. كل الدنيا بما فيها من إمكانات وتقدم وتكنولوجيا وعلم في لحظة كلمح البصر تنتهي، وعندها ينادي الجبار في كونه لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب. في الثالثة يجيب على ذاته، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه جل جلاله. ويبدأ يعيد البناء، حياة الأبد، حياة الآخرة، إما نعيم الأبد وإما جحيم الأبد والعياذ بالله رب العالمين. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سورة الأعراف 187. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ودي الخطورة يا إخوة، تيجي فجأة. يسألونك كأنك حفي عنها. شوف المشركون كانوا يسألوا النبي، أكيد النبي كمان بيسأل عنها، يعني بيسأل قل لنا. ما دي دايما الإنسان مشغول بغوامض الكون، يبدأ يسأل عن الشيء الغامض دايما. سبحان الله. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه لا يعلمها إلا ربنا جل جلاله. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه. سبحانه. إذن هي هدم وبناء. لذلك قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدر سورة الحج. العلماء لما تكلموا عن الآية دي في قضية زلزلة الساعة، فبعضهم قال إنما يحدث في الكون من براكين محرقة وزلازل مدمرة مقارنة بزلزلة الساعة ما هي إلا لعب أطفال صغار. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. إذن يا إخوة، الساعة هدم وبناء. الإسلام كله كده، هدم وبناء. هدم للرذيلة وبناء للفضيلة، هدم للشرك بناء للتوحيد، هدم للكفر بناء للإيمان. الكون كله مخلوق على كده، هدم وبناء. فالدنيا هتفنى، نعم، والآخرة تبنى. الساعة. لذلك لابد أن نكسر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ونسأل ربنا حسن الخاتمة لأن الأمر جلال. نعم.
Also, so, meine lieben Geschwister, den Vers, den wir erwähnt haben in Surat Yunus, in dem Allah Azzawajal sagt, das Gleichnis des irdischen Lebens ist nur wie das Wasser, das wir aus den Wolken herabsenden. Damit vermischen sich dann die Gewächse der Erde, wovon Mensch und Vieh sich nähern, bis zu ihr, und die Erde ihren Prunk angelegt und sich schön geschmückt hat, und die Bewohner glauben, sie hätten Macht über sie. Unser Befehl in der Nacht oder am Tag kommt und wir sie zu einem niedergemähten Acker machen. In diesem Vers, liebe Geschwister, verdeutlicht uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Erde auch nachdem sie befüllt und ihren Schmuck angenommen hat und prunkvoll erscheint und gut erscheint und grün erscheint und verlockend erscheint und vielleicht in der besten ihrer Blühe ist und trotzdem Allahs Befehl über sie kommen wird, als wäre nichts gewesen. Und das sehen wir auch im alltäglichen Leben, liebe Geschwister. Yani, man sollte wissen, dass das auch der Ausgang unseres Lebens ist. Yani, dann, wenn du dir vielleicht denkst, dass diese Erde nicht untergehen wird und ihre Schönheit und ihre Dekoration und ihre Ablenkung ihrer Schönheit, und trotzdem wird der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala über sie kommen. Und dieser Befehl Allah subhanahu wa ta'ala wird alles stoppen bzw. vernichten, das was vorher war. Und manchmal kriegen wir im weltlichen Leben, kriegt man manchmal gewisse Zeichen bzw. Dinge, die einen noch mehr daran glauben lassen bzw. Dinge, die einen darauf hinweisen, dass egal wie weit ein Land ist oder was ihr Fortschritt angeht oder so, manchmal braucht es nur eine kleine Sache. Und dann ist all dieser Fortschritt gestoppt. Und das ist das, was wir aktuell in China sehen. China, ein Land, wo der Fortschritt so weit ist und tagtäglich wächst und die Wirtschaft und alles drumherum. Man mag nicht glauben, dass es ein Land gibt oder irgendein Land gibt, welches einen Fortschritt hat, beziehungsweise Produkte, Produktentwicklung, beziehungsweise generell die Wirtschaft des Landes, ja, beispielsweise der Bruttoinlandsprodukt eines Landes oder ähnliches, dass er auf diesem hohen Niveau ist, wie es beispielsweise bei China ist. Ja, man sieht tagtäglich Fortschritte und Dinge, die sie machen, und immer wieder denkt man sich, krass, diese Chinesen, die bringen es immer wieder aufs Neue. Aber trotzdem, subhanallah, und jetzt sehen wir eine winzige Sache, ein Virus, ja, namens Coronavirus, der jetzt durch das Land geht und er versetzt jeden in Angst und Schrecken. Und das zeigt man, beziehungsweise sieht man beispielsweise, dass es nichts geschieht auf dieser Welt, und da sollte man wissen, nichts geschieht auf dieser Welt ohne den Willen Allah subhanahu wa ta'ala und ohne die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts, ganz egal was es ist. Und man sieht bei diesem Virus jetzt beispielsweise, wie die Menschen auf einmal gelähmt sind. Ja, die Behörden haben geschlossen, das passiert so, Menschen sind unter Quarantäne gestellt, Krankenhäuser werden neu gebaut und so weiter und so fort. Eine kleine Sache, subhanallah. Eine kleine Sache. Und vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, für das, was sie vorher geleistet haben. Und für das, wie sie vorher mit den Muslimen umgegangen sind. Wir deuten nicht diese Dinge, aber es mag gut sein, für das, was sie den Muslimen auch antun. Und wie sie mit den Muslimen umgehen in dieser Hinsicht und wie sie die Muslime in Konzentrationslager gesteckt haben und so weiter und so fort und ihnen verboten haben, die islamische Kleidung zu tragen, aus den islamischen Lehrbüchern zu rezitieren und so weiter und so fort, dass sie in Konzentrationslager gesteckt haben, wo ihnen eine Gehirnwäsche oder wo sie einer Gehirnwäsche unterzogen werden, ja, dass sie ihre Mentalität, ihre Denkweise, dass sie das komplett alles abändern sollen. Und das zeigt nämlich, Geschwister, vielleicht ist dies eine kleine Sache, ein kleiner Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Wie ist es dann erst, wenn Allah azza wa jalla diese Dunya und all das, was in ihr ist, ja nicht zugrunde gehen lässt und er am jüngsten Tag fragen wird, wem gehört die Herrschaft heute? Wem gehört die Herrschaft heute? Wem gehört die Herrschaft heute? Und dann wird er sich selbst antworten, dass diese Herrschaft einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Dies, liebe Geschwister, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, wie vergänglich doch diese Dunya ist. Und du selbst bist ein Zeichen dafür, dass sie vergehen wird. Und du bist ein Zeichen dafür, für das Vergängliche allgemein. Und wenn man sieht, wo du vorher warst, du warst ein Tropfen, ein Samentropfen, der sich mit der Flüssigkeit der Frau zusammengetan hat, mit der Eizelle. Und dann wurdest du zu einem Embryo und dann wurdest du geboren, dann bist du ein Baby, dann wirst du ein Kind, dann bist du ein heranwachsender Jugendlicher, dann bist du ein Jugendlicher, dann bist du ein heranwachsender Erwachsener, dann wirst du ein Erwachsener, dann wirst du langsam Stück für Stück älter, altern. Und dann wirst du älter und dann bist du ein alter, gebrochener Mann und dann wirst du sterben. Yani du selbst bist ein Beispiel dafür, dass all das vergehen wird. Und niemand von uns wird auf dieser Erde für immer bleiben. Und das Gleichnis, wie du erschaffen worden bist und dann auch zugrunde gehen wirst, beziehungsweise sterben wirst, genauso ist die Dunya erschaffen und sie wird zugrunde gehen und nichts mehr von ihr wird übrig bleiben. Nichts mehr von ihr wird übrig bleiben. Und das ist auch, deshalb hat es auch Allah subhanahu wa ta'ala, yani As-Sa'a genannt, die Stunde. Und so erwähnt Allah azza wa jalla Surat al-A'raf, Vers 187, sie fragen dich nach der Stunde, für wann sie feststeht, yani wann sie vor Anker gehen wird, beziehungsweise wann sie eintreffen wird. Sag, das Wissen darüber ist nur bei meinem Herrn, nur er wird sie zu ihrer Zeit erscheinen lassen, schwer lastet sie in den Himmel und auf der Erde, sie wird nur plötzlich über euch kommen. Sie fragen dich, als ob du gut unterrichtet über sie seist. Sag, das Wissen darüber ist nur bei Allah, aber die meisten Menschen wissen nicht. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Sag, ich vermag mir selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen, außer was Allah will. Wenn ich das Verborgene wüsste, würde ich mir wahrlich viel Gutes verschaffen und Böses würde mir nicht widerfahren. Ich bin nur ein Warner und ein Frohbote für die Leute, die glauben. Und das, liebe Geschwister, erwähnt Allah azza wa jalla, um uns nochmal zu erinnern und vor Augen zu halten, dass diese Stunde, und deswegen wurde sie auch Stunde genannt, yani As-Sa'a, wenn man beispielsweise all diese Lebenszeit sieht, die wir leben, sei es jetzt, du wirst jetzt 60, 70, 80, ganz egal wie alt du wirst, wenn du dann im Endeffekt zurückblicken wirst, dann wird es dir vorkommen wie eine Stunde, ja, wie das Augenzwinkern beispielsweise, ja, du machst deine Augen auf, zu und wieder auf, und genauso war das Leben gewesen, und jeder von uns ist Zeuge darüber, wenn du dir jetzt ansiehst, wie alt du bist, und dann dir Gedanken machst, wo sind jetzt eigentlich die letzten 10 Jahre hin? Oder derjenige, der älter ist, fragt sich, wo sind die letzten 20, der andere, wo sind die letzten 30 hin? Du wirst dir selbst, wenn dich jemand fragt, wie schnell ist es für dich rumgegangen, ganz egal wie alt du bist, Auch wenn du noch sehr jung bist, wirst du sagen, die letzten 10 Jahre, ich weiß gar nicht, wohin die hin sind, subhanallah. Und genauso wirst du an einen Punkt in deinem Leben kommen, an dem du sehr alt sein wirst, wenn es Allah so für dich vorgeschrieben hat. Und du wirst auf dein Leben zurückblicken und es wird dir vorkommen, als wäre es nur eine Stunde.
بقيت مسألة يسيرة نختم بها هذا اللقاء وهي قضية الزمان بقى نتكلم عن المكان الدنيا خلق المكان للفناء أما الأخيرة للبقاء الزمان بقى الزمان إذا ارتبط بالمكان الفاني إذن هو فاني وإذا ارتبط بالمكان الباقي فهو باقي فزمان الدنيا إلى زوال عشان كده في ماضي وحاضر ومستقبل بعدين بعدي خطيت خطوة اللي فاتت بقت ماضي خلاص ما ترجعش هكذا فأنت تتوجه للفناء يبقى الزمان في الدنيا إلى فناء الزمان في الآخرة إلى خلود وبقاء علشان كده يا إخوة دايما لما ننظر إلى شهوات الدنيا هنجد إنها تزول يعني مثلا نشوف شهوة الطعام اللذيذ الجميل قمة المتعة بتكون قبل الطعام انت مشتهي الطعام منتظر مثلا واحد بيشوي لك شويه لحمه جريل يا سلام اللذه والجوع مش عارف ايه فانت مشتاق تستمر معاك اللذه دي مع بدايه الطعام سلام جميل حلو وتتذوق كده وتمصمص ومية مية شويه شويه بدا الشبع لما وصلنا للتخمه تحولت اللذه الى قبح مش ممكن خلاص قفلت تبدأ تنظر للطعام اللي انت كنت لسه بتشتهيه من شوية تجد نفسك انسدت لانك وصلت لإيه؟ للتخمة لانها دنيا هكذا لذاتها وشهواتها علشان كده القرآن لما تعبر عن هذه القضية الإيمانية في سورة آل عمران إن اسمع ماذا يقول ربك في الآية 14 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا يعني لذة زائلة فانية سرعان ما تتحول إلى قبح والله عنده حسن المآب انظر إلى ربك بعد الآية دي يتكلم ناسخا قبح الزوال ببيان جمال البقاء فيقول قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد أدي جمال البقاء بقى الثاني قبح زوال هيزول علشان كده لا تعجب عندما يصف لك القرآن الجنة بالعرض دون الطول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها ما قالش طولها عرضها السماء عارف ليه قال عرضها ما ينفعش يقول طولها لأن الطول محدود معدود ينتهي العرض لا العرض باقي ودي يعني العرض أفق الأفق ده معناها تعيش اللحظة ألف ومليون مرة النعيم دائم بخلاف الطول الطول ده رأس لو مشيت خطوة في الطول بقيت ماضي اللي فاتت وهكذا ينتهي معدود محدود فما ينفعش يقول مع الجنة ايه طول يقول معها عرض بس لأن عرضها معناها بقاء دائم معناها خلود معناها متعة دائمة لا تنقضي ولا تنقطع عشان كده قال بعدها خالدين فيها اطمئن بقى اطمئن إذن يا إخوة الزمان في الدنيا إلى فناء وزمان الآخرة إلى بقاء بكده هنكون فرغنا من البلاغ الثالث من بلاغات القرآن وهو بلاغ اكتشاف الدار الآخرة بعد كده عندنا بلاغ الرابع إن شاء الله إن قدر البقاء في اكتشاف الصلوات وحفظ الأوقات فانتظرونا إن قدر البقاء
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen zum letzten Teil des heutigen Vortrags. Wir haben vorhin über das Örtliche gesprochen. Wir haben über die Dunya gesprochen und wie sie vergänglich ist, über die Akhira gesprochen und wie sie bleibend ist, was die Ortschaft angeht. Nun müssen wir auch über das Zeitliche sprechen. Das Zeitliche, liebe Geschwister, ist abhängig von der Ortschaft. Wenn wir über die Zeit in der Dunya reden, dann ist sie ebenfalls vergänglich. Nicht nur die Dunya an sich ist vergänglich, sondern auch die Zeit in ihr ist vergänglich. Und wenn wir über die Akhira reden, dann ist sie ebenfalls bleibend. Warum? Weil die Akhira bleibend ist. Und das, wie wir gesagt haben und jetzt mehrmals erwähnt haben, dass der Muslim sich immer wieder vor Augen hält, dass alles vergänglich ist und alles zu einem Ende kommen wird, ganz egal was es ist. Und das Gleichnis oder das kleine Beispiel und das letzte Beispiel, das wir heute geben, ist das Beispiel von Appetit. Und jeder von uns kennt es, wenn er beispielsweise sehr hungernd ist und einen starken Hunger hat und einen Appetit auf etwas Besonderes hat oder auf irgendetwas Bestimmtes und du kriegst es zubereitet, ja, du kriegst dieses Essen zubereitet, du hast einen solchen Hunger, oder wie man sagt, du hast ein solches Loch in deinem Magen, dass du einen so starken Hunger hast, dass du dir das Ganze bildlich vorstellst und das Wasser verläuft dir im Munde zusammen und so weiter und so fort. Und dann kriegst du es gekocht und du siehst es und du riechst es und du kannst es kaum abwarten. Und dann fängst du, ja, dieser Genuss, dann fängst du an zu essen. Und am Anfang deiner Mahlzeit nimmst du es zu dir und du bist noch so total fasziniert von dieser Sache und es schmeckt dir so gut und du leckst deine Finger und du probierst da und da und da und da und da und da und dann wirst du Stück für Stück satt. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, an dem du komplett gesättigt bist. Wenn du dann wieder genau dieses Essen anschaust, was du dir vorher so sehnsüchtig gewünscht hast, dann in Anführungszeichen ekelst du dich ein bisschen. Warum? Weil der Magen ist komplett gesättigt. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du davon noch irgendetwas nimmst. Du bist so gesättigt. Ja, nee, wenn ich dir genau denselben Teller wiedergeben würde, würdest du sagen, nee, weg damit. Ich wird mir schlecht, wenn ich das Essen jetzt sehe. Warum? Du bist so gesättigt. Und jeder von uns kennt es. Ja, du hast einen Mordshunger. Du nimmst etwas zu dir, egal was es ist. Und ja, wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, beispielsweise einen Grillteller oder man grillt für dich und du riechst es. Und ja, und mashallah, du hast einen riesen Hunger und du nimmst es zu dir und du fängst am Anfang an und die Soße und es läuft dir im Mund zusammen und hier hängt es überall runter und so weiter und so fort. Und dann wirst du Stück für Stück satt. Und sobald du satt bist, und ich würde dir genau dasselbe Essen nochmal bringen, was du dir vorher so sehnsüchtig gewünscht hast, dann wirst du sagen, nee. Ja, nee, du, es wird so ein Ekel ist so ein bisschen der falsche Begriff, aber ihr wisst, was damit gemeint ist.
Satt.
Du bist satt. Ja, du denkst ja, boah, nee, da geht nichts mehr rein. Obwohl es genau dasselbe Essen ist, was du dir vor einer halben Stunde so sehnsüchtig gewünscht hast, aber es geht nichts mehr rein. Wenn du das Essen siehst, du ekelst dich so ein bisschen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, davon jetzt noch einen weiteren Bissen zu nehmen. Und ähnlich ist es mit der Dunya, liebe Geschwister. Am Anfang, ja, sie schmückt sich aus und es ist so und alles ist so schön und so weiter und so fort. Aber irgendwann kommst du zu einem Punkt, an dem sie vergehen wird, beziehungsweise du sterben wirst. Und dann wird dir diese Dunya, die du vorher so schön gesehen hast, sieht dir auf einmal nach nichts mehr aus. Ja, eine kleine Stunde, die vergangen ist. Und wir schließen ab. Und es gibt nichts Schöneres, womit wir abschließen, als mit den Worten Allah subhanahu wa ta'ala. In der sinngemäßen Übersetzung des deutschen Surat Ali Imran, Vers Nummer 14 und 15, gibt Allah subhanahu wa ta'ala schöne Gleichnisse für das Vergängliche und er gibt schöne Gleichnisse für das Bleibende. So sagt Allah azza wa jal, ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden nach Frauen, Söhnen, aufgehäuften Mengen von Gold und Silber, Rassepferden, Vieh und Saatfeldern. Das ist der Genuss im diesseitigen Leben. Doch bei Allah ist die schöne Heimstatt. Sag, soll ich euch von etwas Besserem als diesem Kunde geben? Für diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden bei ihrem Herrn Gärten sein, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben und vollkommen gereinigte Gattinnen und wohlgefallen von Allah. Allah sieht die Menschen wohl. Allah sieht die Menschen, Allah sieht seine Diener wohl. So viel dazu, liebe Geschwister. Wir haben gesprochen über die Überbringung des Botschaft. Was?
Vielleicht noch diese Erklärung mit dem Tod und Erd.
Nein. Was der Bruder erwähnt, was der Sheikh erwähnt hat. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, oftmals erwähnt er, wenn er über das Paradies redet, beispielsweise وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ und eilt zu einer Vergebung eures Herrn und einer Jannah, yani eines Paradieses, dessen Breite die Himmel und die Erde ist. So viel in der sinngemäßen freien Übersetzung. Die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in der Beschreibung des Paradieses immer die Breite. Allah so viel sagt nicht und eilt zu einer Vergebung eures Herrn und einem Paradies, dessen Länge der Himmel und die Breite ist. Warum? Weil die Länge, liebe Geschwister, wenn ich dir eine Längenangabe mache, dann wirst du, sobald du einen Schritt davon gehst, dann ist etwas vergangen. Und du gehst den nächsten Schritt und es ist vergangen. Und die Länge wird immer kürzer. Aber wenn ich nur über die Breite rede, ja, um die horizontale Breite, aber generell die Länge offen lassen, das zeigt, wie ewig diese Sache ist und wie groß diese Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. So haben wir, liebe Geschwister, über das Kapitel gesprochen, die Kenntnis über Allah, die Kenntnis über den Koran, die Kenntnis über die jenseitige Wohnstätte. Wenn Allah solche so vorschreibt, werden wir in 2 Wochen mit dem nächsten Kapitel beginnen. Harren auf die Gebetszeiten bzw. die Gebete und das, was damit zusammenhängt, wenn Allah solche so vorschreibt, ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.